Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sich Jürgen Zweide. In Litauen hatten die Menschen die Wahl. Knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte konnten ihren neuen Präsidenten oder die Präsidentin wählen. Wir werden gleich hier hinschalten, um die aktuellsten Ergebnisse zu haben. Das werden wir zu Beginn der Sendung klären. Und dann haben wir noch das Folgende für Sie in dieser kurzen Sendung vorbereitet. Maria 2.0. Die katholischen Frauen machen mobil und sie streiken für Gleichberechtigung. Im französischen Europawahlkampf gibt es weitere Zuspitzungen. Das werden wir beleuchten. Und Berlin gedenkt der Luftbrücke, genau des Endes der Luftbrücke vor 70 Jahren. Und natürlich schauen wir wie immer in die Kommentarspalten von morgen, ganz am Ende unserer Sendung. Das war der Tag. Als erstes wollen wir nach Litauen schauen. Der Kollege Florian Kellermann ist für uns Berichterstatter. Und die erste Frage, so richtige Ergebnisse gibt es noch nicht, aber es gibt Tendenzen. Bringen Sie uns auf den neuesten Stand. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, es sind mittlerweile mehr als 2/3 der Stimmen ausgezählt. Und da zeichnet sich jetzt schon eine Tendenz ab. Also 31%, da liegt Gitanas Nausėda. Der ein Finanzfachmann ist, war bis vor kurzem Berater des Vorstands der größten Privatbank in Litauen. Und auf den zweiten und dritten Plätzen liegen jeweils mehr oder weniger gleich auf Saulius Skvernelis, der amtierende Ministerpräsident, und Ingrida Šimonytė, eine ehemalige Finanzministerin. Es ist allerdings so, dass vor allem die Stimmen in den Städten noch nicht ausgezählt sind und da dürfte Šimonytė deutlich stärker sein als Skvernelis. Also insofern kann man davon ausgehen, in die Stichwahl in 2 Wochen werden Nausėda und Šimonytė kommen, 2 Finanzfachleute.
Und der aktuelle Regierungschef hat ja auch schon angekündigt, dass er, wenn er nicht in die Stichwahl kommt, auch zurücktreten wird. Wahrscheinlich, weil er das ahnt, was da auf ihn zuläuft.
Das hat er angekündigt. Zunächst mal denke ich, um seine Anhänger zu mobilisieren, um ihnen klarzumachen, wie ernst die Lage ist. Ob er das dann tatsächlich wahrmachen würde, ich denke, das ist noch ein großes Fragezeichen. Denn ist natürlich klar, das würden die Wähler möglicherweise nicht gutieren und dann würde seine Partei, das heißt die Partei, bei der er nicht Mitglied ist, aber von der er unterstützt wird, die Union der Bauern und Grünen, die würden dann möglicherweise drunter leiden, wenn er jetzt die Koalition verlässt. Also man muss das erstmal abwarten, ob er das dann tatsächlich wahrmacht. Er war auch ein bisschen vage an der Stelle. Aber es ist tatsächlich möglich, dass es dann vorgezogene Neuwahlen geben wird in Litauen, auch fürs Parlament.
Dann erzählen Sie uns ja ein bisschen was über die beiden, die nach Lage der Dinge dann in die Stichwahl gehen werden. Die Finanzministerin auf der einen Seite, die ehemalige und der Ökonom. Stellen Sie uns die beiden Personen vor, bitte.
Ja, sie sind ein bisschen ähnlich von ihrer politischen Ausrichtung her. Außenpolitisch sind sowieso alle Kandidaten mehr oder weniger, zumindest die wichtigen Kandidaten, in der gleichen Linie gelaufen. Das heißt, sie wollen den Kurs von Dalia Grybauskaitė fortsetzen, die jetzt 10 Jahre Präsidentin war. Sie wollen weiterhin eine harte Haltung gegenüber Russland einnehmen und setzen das Bündnis auch mit den USA weit nach vorne und sind auch in der EU, ja, sagen wir mal, ein treuer Partner. In der Innenpolitik unterscheiden sich die beiden ein bisschen. Nausėda, obwohl er Ökonom ist, obwohl er für eine große Bank gearbeitet hat, hat er sozialdemokratische Töne angeschlagen. Er will also die Steuern erhöhen, er will mehr umverteilen, um den großen Unterschied zwischen Arm und Reich auszugleichen in Litauen.
Litauen ist ja ein Land mit einer ganz niedrigen Staatsquote, auch eine in Europa sehr niedrig.
Genau, es hat eine der niedrigsten Staatsquoten und das heißt eben, dass die Steuereinnahmen und Ausgaben sehr niedrig sind gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Šimonytė ist ein bisschen liberaler an der Stelle, hat aber auch nicht genau gesagt, was sie möchte. Sie hat gesagt, wir müssen über diese Frage, wollen wir ein Niedrigsteuerland bleiben oder wollen wir einen Sozialstaat aufbauen? Über diese Frage müssen wir uns erst klar werden und sie will quasi diesen Dialog moderieren, so hat sie es dargestellt.
Der Staatspräsident oder Staatsoberhaupt hat ja überwiegend repräsentative Funktionen. Ist das irgendein Signal, was mit dieser Wahl verbunden sein wird?
Ja, eigentlich nicht. Das wichtigste Signal ist, denke ich mal, dass es mehr oder weniger so weitergehen wird in Litauen wie bisher, zumindest in der Außenpolitik und in der Innenpolitik. Na gut, da hat es bisher eben keine klare Linie gegeben. Und es ist auch klar, wenn einer von den beiden jetzt dann Präsident wird, Nausėda oder Šimonytė, dann wird sich das auch nicht besonders ändern, denn beide haben ja keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, sie können viel sagen, aber sie können es eigentlich im Moment auch gar nicht umsetzen, wenn es nicht zu Neuwahlen kommt fürs Parlament.
Ein letztes Wort noch zur Wahlbeteiligung, die war nur mäßig, richtig?
Ja, allerdings sind die Litauer das schon gewohnt. Das heißt, sie war bei 54% hat sie gelegen. Und das ist sogar ein bisschen höher dann als vor 5 Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass die Wahlbeteiligung nicht besonders traditionell, nicht besonders hoch ist in Litauen.
Das war der Kollege Florian Kellermann. Herzlichen Dank bis hier mit ersten Informationen zur Wahl in Litauen. Das zweite Thema heute an diesem Sonntag beschäftigt sich mit der katholischen Kirche. Die katholischen Frauen machen mobil. Anders kann man das wohl nicht sagen. Das ganze Gerede über Gleichberechtigung, was hin und wieder in der katholischen Kirche gemacht wird, das reicht ihnen alles nicht. Sie wollen etwas ändern. Deshalb, katholische Frauen haben heute gestreikt. Sie haben gezeigt, wie wichtig sie sind. Die Kollegin Heike Zaffer zeichnet das nach.
In Münster klang der Kirchenprotest heute so. Mit Liedern und Gebeten feierten die Initiatorinnen der Kirchenstreikbewegung Maria 2.0 heute ihren Gottesdienst draußen vor dem St. Paulusdom. Und hunderte Menschen feierten begeistert mit. Die Aktion von Maria 2.0 spricht vielen aus dem Herzen.
Ja, eben für die Erneuerung der Kirche, für einen neuen Aufbruch, wo die Botschaft von Jesus Christus wirklich im Mittelpunkt steht, wo es weniger um Hierarchien, um Macht geht, wo Frauen gleichberechtigt sind, wo das liebevolle Miteinander im Mittelpunkt steht.
Also ich war schon oft enttäuscht und weil es immer nichts gebracht hat, also habe ich auch schon mal gedacht, eigentlich muss man sich manchmal schämen, dass man noch in der Kirche ist, die sich so verhält. Aber dann sage ich mir auch wieder, wir sind Kirche, die Gläubigen, und wir sind bereit, etwas zu ändern.
Und darum haben die Frauen aus der Heiligkreuzgemeinde in Münster die Aktion Maria 2.0 angestoßen, weil sie all die Skandale um den sexuellen Missbrauch und die Vertuschung, die Männerdominanz und den Ausschluss der Frauen aus der Kirche nicht mehr länger hinnehmen wollen, sagt Mitinitiatorin Elisabeth Kötter.
Unsere Motivation ist, dass uns etwas an der Kirche liegt, dass wir mit den Männern zusammen auf Augenhöhe unsere Kirche lebendiger wieder machen möchten und beflügeln möchten. Wir sind hier draußen, weil wir draußen sind, weil wir von Entscheidungen, die entscheidend sind, ferngehalten werden, weil wir keine Ämter haben können. Und wir möchten volle Gleichberechtigung auf Augenhöhe.
Im Januar ist die Idee zu Maria 2.0 geboren. Inzwischen haben sich Zehntausende katholische Frauen in Deutschland und weltweit angeschlossen, sagt Mitbegründerin Barbara Meisel. Sie und ihre Mitstreiterinnen können es kaum fassen, dass sie eine solche Welle losgetreten haben.
Das erfüllt mich mit großer Hoffnung und das sollte eigentlich allen zu denken geben, von den Bischöfen bis zu den Kardinälen und Päpsten, was für eine Sehnsucht in der Bevölkerung, nicht nur in der weiblichen Bevölkerung, da ist, Kirche zu verändern, Kirche zu erneuern, ohne auszutreten.
Denn Kirchenstreik bedeutet für die Frauen von Maria 2.0 nicht, dass sie die Kirche verlassen wollen. Im Gegenteil, sie stehen zu ihrem Glauben und wollen Veränderung von unten.
Wir haben gemerkt, es geht so nicht weiter. Es muss etwas sich ändern.
Dass wir mehr tun dürfen. Nicht nur spülen und abtrocknen in den Cafeterien der Pfarrgemeinden, sondern auch ein bisschen mehr machen.
Die Forderungen der Frauen sind nicht neu. Neu ist die Form des Protests.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie schön, dass ihr da seid. Liebe Marias, es ist eine ernste Sache, dass wir heute hier draußen stehen.
Den Frauen ist es mit ihren Aktionen vor den Kirchen sehr ernst. In Münster schlossen sich heute mindestens 500 Menschen nach dem Gottesdienst einem Protestzug vor dem Bischofssitz an. Der Bischof von Münster, Felix Genn, möchte sich nicht zu den Aktionen äußern, teilt lediglich mit, man sei in Fragen von Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, der Sexualmoral und der priesterlichen Lebensform im Dialog mit den katholischen Frauenorganisationen. Die Kirchenrebellinnen von Maria 2.0 aber möchten nicht länger warten. Unsere Geduld ist aufgebraucht, sagen sie, und fordern Veränderungen. Jetzt.
Die Hoffnung ist, dass die Menschen spüren, die Menschen unten an der Basis, dass sie es tun können, wenn sie nur den Mut haben, dass sie sich nicht fürchten müssen und dass deshalb diese Veränderung der Kirche einfach von unten stattfindet, egal was oben passiert.
Das war der Bericht von Heike Zaffer, so viel zur katholischen Kirche und den Protesten der Frauen. Annegret Kramp-Karrenbauer tourt in diesen Tagen viel durch Deutschland. Sie ist im Europawahlkampf unterwegs. Sie trifft sich an ganz unterschiedlichen Orten mit vielen, vielen Menschen. Jedes Wort, jede Geste wird dabei auf die Goldwaage gelegt, denn es gibt die große Frage, wann greift sie denn nach der Kanzlerschaft? Endgültig greift sie nach der Kanzlerschaft. Offen wird es nicht diskutiert. Allerdings hinter den Kulissen gibt es in der CDU und in der CSU kaum ein anderes Thema. Man versucht allerdings, den Deckel draufzuhalten. Wenn die Kanzlerin und ihre Parteichefin gemeinsam auftreten, dann machen sie beide das sehr professionell und sie versuchen, nichts durchblicken zu lassen von den Gesprächen, die es hinter den Kulissen natürlich gibt. Spekulationen über Merkels Ablösung, Gudula Geuter.
Die Nervosität in den Unionsparteien ist hörbar vor der Europawahl. Solche Wahlen waren immer auch ein Reflex auf die nationale Situation, sagt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Welt am Sonntag. Und da werde man nicht uneingeschränkt positiv wahrgenommen. Angesichts von Spekulationen über eine Ablösung Angela Merkels betont sie, die sei für die Legislaturperiode gewählt. Sie, Kramp-Karrenbauer, werde nicht auf einen früheren, mutwilligen Wechsel hinarbeiten. Auf die Frage nach einer Ablösung für den Fall, dass Merkels Kanzlerschaft der CDU schade, antwortet sie allerdings weniger eindeutig. Der Maßstab muss sein, so die CDU-Chefin wörtlich, wie entwickelt sich erstens unser Land, wie entwickelt sich zweitens die Partei. Darüber reden Angela Merkel und ich sehr offen. Wir wissen dabei beide um unsere Verantwortung. Klarere Signale kommen von Horst Seehofer. Was da gerade diskutiert wird, ist Käse, so wies er gestern in der Rheinischen Post Spekulationen über die vorzeitige Ablösung zurück, um dann in für ihn ungewöhnlicher Form die Kanzlerin zu loben. Sie ist in dieser Regierung die Beste und sie reibt sich auf für unser Land. Ausgerechnet der scharfe Kritiker der merkelschen Flüchtlingspolitik rechtfertigt auch ihren Satz: Wir schaffen das. Angela Merkel habe damit Motivation auslösen wollen und bei vielen habe sie das erreicht. Auch was die Koalition mit der SPD und den Fortbestand der Regierung betrifft, bemüht sich der Bundesinnenminister um Signale der Stabilität. In Deutschland werde nach der Europawahl gar nichts passieren, sagt er voraus, wenn alle Beteiligten klug und besonnen blieben. Er lobt die Zusammenarbeit, so wie auch sein CSU-Parteifreund, Entwicklungshilfeminister Gerd Müller, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Im Vergleich zu anderen Staaten sei Deutschland stabil.
Und die SPD hat zu dieser Stabilität beigetragen.
Und er fügt sogar hinzu:
Ich würde der SPD 5-10% mehr gönnen, wenn es die Radikalen links und rechts dann nicht gäbe.
Die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist auch in ihrer Vorhersage fürs Regierungsbündnis zurückhaltender. Die Koalition habe nicht leicht zusammengefunden und tue sich nicht immer leicht. Sie stellt sich selbst die Frage: Wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, finden wir dann in dieser Koalition die notwendigen neuen Antworten darauf? Darüber werde die CDU auf ihrer Klausurtagung nach der Wahl sprechen.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Der amerikanische Präsident verwirrt gerne Freund und auch diejenigen, die politisch anderer Meinung sind. Das hat er jetzt natürlich im Zusammenhang mit dem Iran-Thema wieder versucht und da wird's dann gefährlich. Will er denn nun reden oder will er nicht reden? Oder schickt er ausschließlich seine Kreuzfahrtschiffe, seine Kreuzer, seine Bomber nach in den Nahen Osten? Rouhani jedenfalls will erstmal nicht mit Trump reden. Karin Senz.
Donald Trump hatte in den letzten Wochen den Druck auf den Iran noch mal massiv erhöht. Dementsprechend gab der iranische Präsident Hassan Rouhani heute auch zu, sein Land sei in einer schwierigen Situation. Er sprach von einem Wirtschaftskrieg gegen den Iran. Trotzdem werde man Widerstand leisten, sagte er im Webportal des Präsidialamtes. Kapitulation sei mit der iranischen Mentalität und Religion nicht vereinbar. Er rief dazu auf, die Probleme innerhalb des Iran gemeinsam anzugehen. Rouhani schloss aber auch nicht völlig aus, mit seinem US-Kollegen zu reden. Er stellte dafür Bedingungen. Zum einen soll Washington wieder zum Atomabkommen von 2015 zurückkehren und zum anderen die Sanktionen zurücknehmen. Das hatte Rouhani auch vorher schon verlangt. Die Wirtschaftskrise im Iran hat sich im Laufe des letzten Jahres nochmal verschärft, die Lage der Menschen deutlich verschlechtert. Allerdings versuchte auch der Iran diese Woche Druck aufzubauen. Er erklärte, einigen Verpflichtungen aus dem Atomdeal nicht mehr nachzukommen. Dazu setzte er den verbliebenen Partnern, darunter auch Deutschland, eine Frist von 60 Tagen, um das Abkommen einzuhalten.
Das war der Bericht von Karin Senz. Überall in Europa nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf, der Europa-Wahlkampf. In Frankreich zum Beispiel bemühen sich alle Parteien, vor allen Dingen die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Im Moment, so sagen es die Umfrageinstitute, wollen nur 42% zur Wahl gehen. Allerdings, das steigt und genau deshalb wollen alle im Wahlkampf, der morgen beginnt, nochmal nachlegen. Christiane Kess.
Vom Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs im rumänischen Sibiu schickte Emmanuel Macron am vergangenen Donnerstag eine innenpolitische Botschaft.
Je crois que nous avons besoin de tout sauf d'avoir le Rassemblement National en tête.
Wir können alles gebrauchen, außer dass der Rassemblement National vorne liegt. Ich gebe niemals Prognosen über den Tag danach ab, aber ich werde alle meine Energie daran setzen, dass der Rassemblement National nicht vorne liegt.
Pour que le Rassemblement National ne soit pas en tête.
Damit war der Ton gesetzt. Der Präsident hat den Ausgang der Europawahl zur Abstimmung zwischen ihm und Marine Le Pen gemacht, der Chefin der extrem rechten Sammlungsbewegung. So lautet nun die viel zitierte Interpretation. Natürlich steht der französische Präsident nicht auf der Liste zur Europawahl. Aber Marine Le Pen spielte dankbar den Ball zurück. Emmanuel Macron hat sich dafür entschieden, nicht mehr Präsident der Republik zu sein, sondern Parteichef und in diesem Fall Chef der Kampagne. Er verwandelt damit die Europawahl absichtlich in ein Referendum für oder gegen ihn. Na gut, das akzeptiere ich. Aber unter diesen Umständen muss er dann auch zurücktreten, wenn er diese Europawahlen verliert. Seit einer ganzen Weile schon liegen die Liste Renaissance der Präsidentenpartei La République en Marche und ihrer Verbündeten in Umfragen so gut wie gleich auf mit der des Rassemblement National, beide um die 22%. Die Spitzenkandidatin von Renaissance, Nathalie Loiseau, die zuvor Emmanuel Macrons Europaministerin war, ist geschwächt. Zu einer Affäre um eine Kandidatur auf der Liste einer rechtsextremen Gewerkschaft, als sie noch Studentin war, kommt die Kritik, die 54-Jährige sei zu technokratisch. Loiseau verteidigt sich.
Des maladresses sûrement.
Es gab sicher Ungeschicktheiten. Ich bin in der Politik kein alter Hase und das nehme ich auch für mich in Anspruch. Ich habe keine Lust, ein Roboter zu werden. Ich habe keine Lust, den Franzosen formatierte Sätze zu liefern oder Formeln oder Pointen. Bei Loiseaus Wahlkampfauftritten springt ihr jetzt Premierminister Edouard Philippe zur Seite. Und auch der ehemalige Premierminister Jean-Pierre Raffarin zeigte bei einem Wahlkampfauftritt am Wochenende in Straßburg seine Unterstützung. Allerdings mit dem gleichen Argument des Präsidenten. Es wäre tragisch, wenn Frankreich das Gefühl vermitteln würde, dass es politisch von den düsteren Ideen des Rassemblement National dominiert wird. Die anderen Oppositionsparteien wehren sich gegen die Darstellung, es gäbe nur zwei Optionen bei dieser Wahl. Manon Aubry, Kandidatin des linkspopulistischen, unbeugsamen Frankreichs, glaubt, der rechte Rassemblement National und die Präsidentenpartei hätten sich gegenseitig als bequeme Gegner ausgesucht. Beide verteidigten eine ausländerfeindliche Politik, seien gegen eine Erhöhung des Mindestlohns, aber nicht gegen das Unkrautmittel Glyphosat, argumentiert sie in der Zeitung Libération. Diese Gegnerschaft sei nur Fassade. Das ist kein Duell, so Manon Aubry, sondern ein Duo.
Das war Christiane Kess, so viel zum Europawahlkampf. In Berlin wurde heute gefeiert. Es wurde gedacht der 70 Jahre, denn genau heute vor 70 Jahren landete letzte Rosinenbomber auf dem Flughafen Tempelhof. Fast 11 Monate wurde die Versorgung der Stadt durch die Alliierten durch die Luft gemacht. Heute wurde erinnert, Stefan Oschwart.
Das Stabsmusikkorps spielte schmissige Schlager. Ein Original Rosinenbomber und Versorgungsfahrzeuge des Berliner Technikmuseums auf dem Flughafengelände Tempelhof luden zu einer Zeitreise ein. Auch Herbert Sieg ist gekommen. Der 83-Jährige ist Zeitzeuge.
Für mich alte Erinnerung, weil ich hier als Junge da hinten stand. Wenn Geilwassung ankam, hat er mit dir gewackelt mit seinen Flügeln. Dann wussten wir, jetzt geht die Klappe auf und dann kam die Schallschirme mit Schokolade runter.
Der Candy-Bomber, US-Pilot Gail Halvorsen, ist mittlerweile 98 Jahre alt. Zum Luftbrückenfest war er extra nach Berlin gekommen. It's good to come home, es ist gut nach Hause zu kommen, sagte er bei einem Treffen mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller, SPD, der als Kind neben dem Flughafen Tempelhof wohnte.
Das war damals natürlich auch ein wichtiges politisches Signal. Man wollte Berlin eben auch nicht kampflos aufgeben an die Sowjetunion. Man wollte klar machen, es geht auch um den Kampf der Freiheit. Aber das Besondere, glaube ich, an der Luftbrücke ist, dass nicht die Politik im Vordergrund stand, sondern dass die Siegermächte gesagt haben, das spielt jetzt keine Rolle, wir wollen den Menschen helfen, wir wollen der Stadt helfen und wir werden dann sehen, was daraus wird und was daraus geworden ist, ist großartig, nämlich Partnerschaft und Freundschaft.
Fast ein Jahr lang versorgten die Westalliierten den westlichen Teil Berlins mit mehr als 2 Millionen Tonnen Hilfsgütern. Insgesamt waren es fast 280.000 Flüge. Im 3-Minuten-Takt landeten landeten und starteten die Rosinenbomber auf dem Berliner Flughafen Tempelhof. 78 Menschen starben bei der Hilfsaktion. Ursula Sembritzky ist mit ihrem Enkel Jared gekommen. Geschichtsunterricht von Generation zu Generation.
Ich finde es vom Prinzip her sehr gut gemacht. Vor allen Dingen macht es mir Spaß, meinem Enkel erklären zu können, wie ich als Vierjährige dabei war.
An was können Sie sich denn noch erinnern?
An Krach. An furchtbaren Flugzeuglärm, dass mein Cousin mich an der Hand hatte und ich auf den Trümmern hingefallen bin. Und dass es die erste Schokolade war, die ich überhaupt gegessen habe.
Mir gefällt es auch gut. Und vor allen Dingen auch, wenn man hier die ganzen Bilder sieht, kann man sich das, finde ich, auch vorstellen.
Zehntausende Besucher flanieren durch die Hangars, vorbei an Fressbuden und Spielecken und lassen das Berlin der Alliierten für einen Nachmittag wieder auferstehen. Unter den Besuchern auch Berlins Bausenatorin Katrin Lomscher von der Linkspartei. Sie verbindet mit der Luftbrücke vor allem eins.
Na, ganz offensichtlich eine enorme logistische und solidarische Leistung, die West-Berlin seinerzeit als freien Teil sozusagen in der Stadt manifestiert hat und ganz offensichtlich über diese 70 Jahre hinaus eine ganz starke identitätsprägende Wirkung entfaltet.
Die Organisation CARE hatte während der Luftbrücke die CARE-Pakete gepackt. In Hangar 5 am Stand der Hilfsorganisation waren Originalpakete aufgeschichtet. Herbert Sieg erinnert sich noch, was da drin war.
Ganz genau kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber da war vor allem viel Trockensachen, ja. Mehl, Milch, Käse, Butter, also Schinken und Fischbüchsen, glaube ich auch.
Das Fest der Luftbrücke in Berlin, der Bericht von Stefan Oschwart. Ich habe jetzt Besuch bekommen, im Studio ist Katrin Baumhöfer. Die hat schon mal in die Kommentarspalten von Morgen geschaut. Bitteschön.
Die Parlamentswahl in Südafrika ist morgen noch einmal Thema in vielen Zeitungen. Die Regierungspartei ANC hat die Abstimmung zwar gewonnen, dabei aber ziemlich Federn gelassen. Die Partei von Nationalheld Nelson Mandela muss die deutlichen Warnzeichen anerkennen, fordert die Nordwestzeitung aus Oldenburg. So sank die Wahlbeteiligung mit etwa 66% auf den niedrigsten Wert seit 1994. Und was noch schwerer wiegt, vor allem die jungen Menschen blieben der Wahlurne fern. Es dürfte somit der letzte klare Sieg des ANC sein, wenn er nicht schleunigst versucht, die großen Probleme des Landes zu lösen. Denn die Arbeitslosenquote von 27%, eine bröckelnde Wirtschaft und Korruptionsskandale lassen bei vielen Südafrikanern Frust und Wut aufkommen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, der im Amt bestätigte Präsident Cyril Ramaphosa steht vor enormen Herausforderungen. Er muss das Vertrauen der südafrikanischen Wirtschaft in den eigenen Standort zurückgewinnen, die Korruption in der eigenen Partei bekämpfen und den Wohlstand der Schwarzen mehren, ohne die Weißen zu benachteiligen. Die Wähler haben ihm ihr Vertrauen ausgesprochen. Er muss jetzt das 25 Jahre alte Versprechen von einem besseren Leben für alle einlösen. Nach Ansicht der Taz steht und fällt das Schicksal der Regierungspartei mit eigenen Reformen. Das Überleben des ANC hängt davon ab, ob sich die Partei innenpolitisch erneuern kann. Das ist ein wackeliges Manöver. Der Stern des ANC leuchtet zumindest auf, wenn Ramaphosa jetzt das überdimensionierte Kabinett verkleinert und mit effizient arbeitenden Politikern besetzt. Dass er ein Zeichen setzt, dass er die Flügel der zerstrittenen Partei überwindet, sein Reformmandat durchsetzen und Investoren zurückholen kann. Aber der mächtige Zuma-Flügel regiert mit. Die beiden Fraktionen haben unterschiedliche Ansätze. Ihr Kampf bestimmt die Zukunft des Landes. In den Zeitungskommentaren diskutiert wird auch der Vorschlag von Bremen und Niedersachsen, das Mitführen von Messern in der Öffentlichkeit zu beschränken, um Gewaltdelikte einzudämmen. Dazu meint die Allgemeine Zeitung aus Mainz, Messerverbote allein verhindern keine Messerstechereien. Sie sind konsequent umgesetzt, dennoch das richtige Signal an diejenigen, die meinen, sich mit einem Messer stark und sicher zu fühlen und die damit das Sicherheitsgefühl der anderen gewaltig stören. Das Signal heißt, Schluss mit der Nachsicht gegenüber jungen Männern mit und ohne Migrationshintergrund, für die es dazugehört, sich zu bewaffnen. Bislang fehlt es aber an Daten, wendet die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein. In der polizeilichen Kriminalstatistik werden Straftaten, die mittels eines Messers begangen werden, bislang nicht gesondert erfasst. Das wollen die Innenminister von Bund und Ländern ändern. Es wird aber einige Jahre dauern, bis es belastbare Zahlen gibt. Bremen und Niedersachsen wollen so lange nicht warten und haben Recht damit. Was haben Messer in Fußgängerzonen und im Umfeld von Schulen und Kindergärten zu suchen? Die Forderung nach messerfreien Zonen in der Öffentlichkeit ist überfällig.
Und die Rheinpfalz aus Ludwigshafen ergänzt, wie bei allen Verschärfungen von Gesetzen oder Verordnungen gilt auch hier, das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessert sich nur dann nachhaltig, wenn Verbote auch durchgesetzt werden.
Herzlichen Dank, das war die Kollegin Katrin Baumhöfer, das war der Tag für heute. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Gleich folgt hier das Sportgespräch. Morgen früh dann ab 5 Uhr der Kollege Stefan Heinlein wieder für Sie da. Um 7.15 Uhr geht es unter anderem um sinkende Steuereinnahmen in Deutschland im Gespräch mit Andreas Jung von der CDU-CSU. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage auf bald, bis demnächst und tschüss.